Also, hallo und willkommen zu dieser neuen Tiefenanalyse. Schön, dass du heute wieder dabei bist.
Hallo zusammen. Ja, freut mich auch.
Wir haben uns heute ein echt faszinierendes Quellenmaterial vorgenommen, und zwar Auszüge aus dem Buchkapitel, das nennt sich Kapitel 9, Marktphysik humanisiert.
Genau, und der Titel sagt ja eigentlich schon eine Menge aus.
Ja, absolut. Weil normalerweise, wenn wir uns so den Finanzmarkt anschauen, dann wirkt das ja auf den ersten Blick wie pures Chaos, oder? Also so ein abstraktes Rauschen aus roten und grünen Kerzen.
Richtig, die akademische Welt nennt das ja auch ganz gerne den Random Walk, also die These, dass der Markt völlig zufällig ist.
Und genau das wollen wir heute komplett zerlegen. Unsere Mission heute ist, den Markt eben nicht als Zufall zu betrachten, sondern quasi als einen Tatort.
Ein Tatort, genau, wo man forensische Spuren lesen kann.
Richtig. Es geht also darum, sich ein fundamental neues Marktverständnis aufzubauen. Also kein neues Trading-Setup oder sowas, sondern eher so ein, ja, neues Betriebssystem für den Kopf.
Der Fokus liegt darauf, den Marktleser in dir auszubilden.
Okay, also dröseln wir das mal auf. Wir schauen heute auf Charts, als wären wir Kriminalisten am Tatort. Und um da reinzukommen, springen wir direkt in so eine echt emotionale Geschichte aus der Quelle.
Oh ja, das Zwischenspiel, das ist eigentlich der perfekte Einstieg.
Ja, finde ich auch. Also die Geschichte dreht sich um Elise. Elise war damals 5 Jahre alt, glaube ich.
Genau, fünf.
Und sie platzt so ins Arbeitszimmer von ihrem Opa. Und der Opa ist zufällig der Autor unserer Quelle. Er sitzt da vor seinem Bildschirm, alles flackert. Und der Opa sagt zu ihr, dass er da ein Detektivspiel spielt.
Er sucht quasi einen bösen Mann, sagt er ihr.
Ja, genau. Einen Dieb, der das hart erarbeitete Geld der Leute stiehlt. Und das ist der wichtige Punkt. Er versteckt sich unter einer Tarnkappe.
Richtig. Und jetzt kommt eben dieser fantastische kindliche Aha-Moment.
Ja, Elise überlegt nämlich kurz und sagt dann so sinngemäß: Opa, die Tarnkappe nützt dem Dieb doch überhaupt nichts, weil wer so viel schweres Geld wegschleppt, der hinterlässt zwingend tiefe Spuren im Schnee.
Schweres Geld macht tiefe Spuren. Das ist so brillant.
Voll. Ich finde, das ist so ein bisschen, als würde man versuchen, einen riesigen Elefanten in einem Porzellanladen unter so einem unsichtbaren Umhang zu verstecken, weißt du?
Ja, tolles Bild.
Also, du siehst den Elefanten vielleicht nicht direkt, aber du siehst halt ganz genau, wie links und rechts die Regale umkippen.
Exakt. Und wenn wir diese Metapher mal auf die Realität des Marktes übersetzen, dann sehen wir eigentlich das, wofür dieser Opa 30 Jahre gebraucht hat und Elise halt nur ein paar Sekunden.
Okay, wer ist denn dieser Dieb in echt?
Der Dieb, das ist der sogenannte Composite Man, also quasi die Summe des großen institutionellen Kapitals, das schwere Geld.
Und die Tarnkappe?
Das sind diese ganzen modernen Verschleierungstechniken, also Dark Pools oder Algorithmen wie Eisberg Orders. Stell dir vor, da will jemand 50.000 Kontrakte kaufen. Der stückelt das über Tage hinweg. Der zeigt dir nicht alles auf einmal.
Also er zerlegt den Elefanten quasi. Aber was sind dann die Spuren im Schnee auf meinem Chart?
Das ist zum Beispiel das Volumenprofil oder der Footprint Chart, das Delta. Schweres Geld muss einfach physisches Gewicht im Markt hinterlassen. Es geht nicht anders.
Und der operative Nutzen für uns, also für dich, der jetzt zuhört, ist ja nicht, dass wir diesen Dieb irgendwie fangen wollen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Wir wollen ihn nicht fangen. Wir wollen nur wissen, wo er hintrickt.
Damit wir uns nicht genau dorthin stellen. Oder eben unseren Stop-Loss nicht genau in seinen Fußabdruck legen.
Ganz genau.
Wenn wir also wissen, dass dieser unsichtbare Dieb zwingend diese Spuren im Schnee hinterlassen muss, müssen wir als nächstes definieren, wie das auf dem Bildschirm eigentlich aussieht.
Also wenn wir jetzt diese Kriminalistenbrille aufhaben?
Ja, genau. Was sehe ich da am Chart?
Die Quelle nennt da drei ganz spezifische Signaturkategorien. Und die beweisen halt mathematisch, dass Kursbewegungen keine Zufallsereignisse sind.
Okay, lass uns die mal durchgehen. Die erste Kategorie?
Das sind die physischen Spuren, also Volumenanomalien. Konkret sprechen wir da von High Volume Notes. Das ist eine Zone, in der extrem viel gehandelt wurde. Der Markt tendiert nämlich immer dazu, genau dorthin zurückzukehren.
Okay, verstehe. Also quasi der Ort, wo am meisten Fußabdrücke übereinander liegen.
Richtig. Und die zweite Signatur sind Verhaltensspuren, also Preis-Volumen-Divergenzen.
Ah, warte, das ist doch dieses Ding mit der Absorption, oder?
Ganz genau. Stell dir vor, du hast unfassbar viel Volumen, aber der Preis Der bewegt sich einfach nicht vom Fleck.
Also wie so ein Auto, wo jemand voll aufs Gaspedal tritt, aber die Handbremse ist maximal angezogen.
Ja, perfektes Beispiel. Du siehst die Anstrengung im Volumen, aber der Preis steigt nicht, weil das große Geld auf der anderen Seite alles gnadenlos aufsaugt.
Wahnsinn. Und die dritte Signatur?
Das sind Spuren der Abwesenheit. Oder auch strukturelle Muster.
Das heißt, eine Seitwärtsphase, so eine Range.
Genau. Das sieht auf den ersten Blick oft aus wie totales Chaos. Der Preis hüpft einfach hin und her. Aber in Wahrheit verbirgt sich dahinter eine strikte, orchestrierte Ordnung.
Aber warte mal kurz, ich muss da mal reingrätschen.
Ja, klar.
Warum muss dieses große Kapital überhaupt diese Spuren hinterlassen? Ich meine, wir haben heute KI und verrückte Algorithmen. Warum können die das nicht einfach völlig geräuschlos machen?
Das ist eine super Frage. Und die Antwort sind die drei Zwänge des großen Kapitals. Zwang Nummer 1, Größe braucht Zeit.
Okay.
Du kannst nicht einfach mal so für Milliarden einkaufen, ohne den Preis sofort komplett gegen dich selbst zu treiben. Du musst akkumulieren, Stück für Stück.
Leuchtet ein.
Zwang Nummer 2, und das ist entscheidend, Liquidität braucht Gegenparteien.
Aha.
Um zu kaufen, brauchst du jemanden, der verkauft. Und Zwang Nummer 3, Spuren sind deshalb unvermeidbar. Physische Markttiefe kann man nicht austricksen, selbst in Nanosekunden nicht.
Okay, das mit der Gegenpartei, das finde ich jetzt echt krass. Du hast ja gerade erwähnt, dass große Akteure zwingend diese Verkäufer brauchen.
Richtig, ja.
Und das führt uns eigentlich direkt zu so einer Motivfrage. Ich meine, hier wird es jetzt richtig spannend.
Absolut.
Weil viele private Trader kennen doch diesen extremen Frust, oder? Du wirst punktgenau ausgestoppt, der Markt dreht sofort danach in deine Richtung. Und dann kommt ja oft diese Verschwörungstheorie auf, der Markt ist gegen mich, der Broker manipuliert mich.
Ja, das liest man überall in den Foren. Diese Illusion der Manipulation.
Genau. Aber du sagst, das stimmt gar nicht.
Nein. Stop Hunting ist keine böse Verschwörung. Es ist eine pure ökonomische Notwendigkeit. Liquidität ist Sauerstoff für den Composite Man.
Sauerstoff?
Ja. Guck mal. Retail-Trader, also die ganzen Privatanleger, die legen ihre Stops extrem vorhersehbar ab. Immer schön unter das letzte Tief oder über das letzte Hoch.
Naja, das steht halt so in den Lehrbüchern, ne?
Eben. Und diese ganzen angesammelten Stops, diese Stop-Cluster, die sind wie ein offenes Buffet für das große Geld.
Hast du da vielleicht mal ein konkretes Beispiel? Die Quelle hatte doch da diesen Chart vom 15. März, oder? Diesen ES-Spring.
Ja, das ist das beste Praxisbeispiel. Also, pass auf. Wir sind im Tageschart vom S&P 500 Future, dem ES.
Okay.
Der Markt hat ein signifikantes Tief bei 5.280 Punkten gebildet. Was macht der Retail-Trader? Jetzt also ein riesiger Pool an Liquidität auf.
Und dann bricht der Markt plötzlich künstlich auf 5.274 ein.
Okay, das ist dann dieser berühmte Spring.
Genau. Die Stops der Privatanleger werden alle ausgelöst.
Und ein Stop-Loss für eine Long-Position wird ja mechanisch zu einer Market-Sell-Order.
Ah, das heißt, alle verkaufen plötzlich panisch.
Richtig. Und wer steht unten und hält die Hände auf?
Der Composite Man.
Ganz genau. Er kauft all diese Orders auf, füllt seine massive Position, ohne den Preis nach oben zu treiben. Und zack.
Und zack, schießt der Markt sofort 60 Punkte nach oben.
Genau so ist es.
Das ist eigentlich der extremste Mehrwert für dich als Hörer heute. Leg deinen Stop nicht dorthin, wo der Dieb zwingend Liquidität braucht.
Mhm. Warte auf diesen Spring.
Ja. Lass den Markt die anderen ausstoppen und leg deinen Stop dann unter dieses neue Springtief. Ich meine, das ist exakt dasselbe Setup, aber es sind einfach mal 60 Punkte Differenz zwischen Gewinn und Verlust.
Und da gibt es noch einen wichtigen Filter, den wir erwähnen müssen. Makrokatalysatoren, also rote Wirtschaftsnachrichten.
Ah, Zinsentscheide und sowas.
Genau, viele versuchen, diese Nachrichten zu traden. Aber forensisch gesehen sind das keine Signale, sondern einfach nur brutale Liquiditätsinjektionen.
Da spielt der Markt komplett verrückt.
Eben. In den ersten 30 Minuten nach so einer News ist unser Tatort quasi komplett kontaminiert. Da trampeln alle wild durcheinander.
Also hält man sich da raus?
Ja, man wartet ab, bis sich der Staub legt. Erst dann kann man die echten Spuren im Schnee wieder lesen.
Okay, das macht total Sinn. Aber wir wissen ja jetzt, wie dieser Dieb vorgeht und warum er es tut.
Mhm.
Aber diese Prinzipien, also die kommen doch ursprünglich von Richard D. Wyckoff, oder? Aus den 1930er Jahren.
Ja, fast 100 Jahre alt, genau.
Kannst du da mal einen kurzen Abriss geben? Er hatte doch da diese drei fundamentalen Gesetze.
Ja, Wyckoff hat das auf drei Gesetze runtergebrochen. Erstens Angebot und Nachfrage. Also, wer ist gerade der Aggressor im Markt?
Okay, simpel.
Zweitens Ursache und Wirkung. Das ist die Proportionalität. Also, die Breite einer Seitwärtsrange bestimmt die Wucht der darauf folgenden Trendbewegung.
Verstehe.
Und das dritte?
Anstrengung und Ergebnis.
Das hatten wir vorhin mit der Absorption. Ist die Preisbewegung echt oder gibt es da Divergenzen?
Okay, aber da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Das klingt ja super logisch für so alte Eisenbahnaktien aus 1929.
Ja, das denken viele.
Aber heute? Wir haben Algorithmen, Krypto, Hochfrequenzhandel. Ist dieser alte Wyckoff da nicht längst überholt?
Das ist eine super wichtige Frage. Aber die Quelle liefert uns hier echt den ultimativen Gegenbeweis. Und zwar am Beispiel von Bitcoin.
Oh, Bitcoin. Ja, lass hören.
Schau dir mal Bitcoin in den Jahren 2021 bis 2022 an.
Okay, das war ja diese Wahnsinnsphase.
Genau. Bitcoin ist dezentral. Es gibt da keinen zentralen Wall Street-Akteur, der alles steuert.
Mhm.
Und trotzdem hat BTC da eine absolute, bilderbuchhafte Wyckoff-Distribution gebildet.
Ernsthaft?
Ja. Erinnerst du dich an das Allzeithoch bei $69.000 im November 2021?
Klar, da gab es ja diese massive Mainstream-Euphorie. Jeder wollte plötzlich Krypto kaufen.
Richtig. In Wyckoffs Theorie nennt man das den UTAD, den Upthrust After Distribution.
Okay, also quasi eine gigantische Bullenfalle?
Exakt. Das smarte Geld hat diese Mainstream-FOMO, diese Angst, etwas zu verpassen, als letzte riesige Liquiditätsspritze genutzt.
Um ihre eigenen Bestände abzustoßen.
Ja, und danach folgte die Markdown-Phase, und zwar Phase für Phase, exakt nach Wyckoffs 90 Jahre altem Drehbuch.
Bis runter zum FTX-Crash dann, oder? Bei $15.500.
Genau. Das war ein Minus von 78% in 12 Monaten.
Das ist ja komplett irre, also Technologie hin oder her?
Ja, die Technologie ändert sich. Vom Tickertape hin zu KI und Footprint-Heatmaps.
Aber die Physik des Marktes bleibt gleich.
Ganz genau. Weil sich die Psychologie von Angst und Gier einfach nicht ändert. Die ist tief in uns verankert. Wyckoff beschreibt also keine Epoche, sondern universelle menschliche Mechaniken.
Wow. Okay. Also fassen wir das mal zusammen. Was bedeutet das jetzt alles für dich da draußen an den Bildschirmen?
Ja, das ist die entscheidende Frage.
Der Markt ist eben kein Chaos. Wenn du aufhörst, diesen Chart einfach nur passiv wie so ein TV-Programm zu konsumieren und stattdessen anfängst, ihn aktiv wie ein Kriminalist zu lesen, dann ändert sich alles.
Mhm, absolut.
Denk einfach immer an Ellies Spuren im Schnee. Das große Geld kann sich nicht verstecken. Es braucht zwingend Gegenparteien. Es braucht diese Liquidität.
Es braucht Sauerstoff.
Genau. Und wenn du das wirklich verstanden hast, dann wirst du vom Liquiditätslieferanten zum Liquiditätsprofiteur.
Und genau dazu möchte ich dir zum Schluss noch einen echten, provokanten Gedanken mitgeben, der auf unserer Quelle aufbaut.
Oh, sehr gerne. Hau raus.
Also, wenn Stop-Hunting keine bösartige Manipulation ist, sondern eine rein physikalische Notwendigkeit für das große Kapital, um überhaupt atmen zu können,
ja.
Was bedeutet das dann für das nächste Mal, wenn du in einem Trade so richtig schmerzhaft ausgestoppt wirst?
Die meisten rasten dann ja völlig aus.
Genau. Aber statt dich aufzuregen, könntest du dir mal eine rein forensische Frage stellen. Wer genau hat meine Position gerade so dringend gebraucht? Und was plant er als nächstes damit zu tun?
Wow.
Denn oft beginnt exakt in der Sekunde deines größten Frusts der lukrativste Trade des ganzen Monats. Man muss die Spuren nur lesen können.
Wer hat meine Position gebraucht und was macht er jetzt damit? Das ist echt ein mega Abschlussgedanke. Schweres Geld hinterlässt tiefe Spuren. Danke, dass du bei dieser tiefen Analyse dabei warst. Bis zum nächsten Mal.